Ja, nach dem Freudenlied dürfen die Kinder voller Freude zum Kindergottesdienst und wir kehren zum Freudenbrief zurück. Philipperbrief, Kapitel 1. Und ich lese den Predigttext, den wir heute finden, in den Versen 9 bis 11. Philipper 1, Vers 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes.
Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort und alle, die uns auf anderen Wegen jetzt folgen. Sie müssen sich unbedingt, wenn Sie hier sitzen, heute Nachmittag nochmal das Thumbnail auf dem Video zum heutigen Gottesdienst anschauen, dann wissen Sie, was ein Streber ist. Wenn wir in der Schule jemanden als Streber bezeichneten, dann war das für den ein schlimmer Makel. Keiner wollte als Streber gelten und selbst jene, die eigentlich Streber waren, taten alles, um nicht als solche dazustehen. Ja? Die haben bis nachts um zwei für die Geschichtsarbeit gelernt und am Morgen sagten sie, ach, hab nichts gemacht, alles, musste gar nichts vorbereiten. Ja? So, bloß kein Streber sein. Dabei ist Strebsamkeit ja eigentlich etwas Gutes. Aber der Begriff war vergiftet. Der Begriff war in sein Gegenteil verkehrt worden. Der Begriff Streber roch nach Anbiederung gegenüber dem Lehrer, nach übertriebenem Ehrgeiz, nach mangelnder Rücksicht auf die Mitschüler und vielleicht sogar nach Schleimerei. Eben ein Streber. Das passiert häufig, dass ein positiver Begriff umgedeutet wird zu einem Schimpfwort. Heute oftmals auch mit politischem Kalkül. Nehmen Sie einen anderen Begriff, Querdenker. In den 70er Jahren bezeichnete es dieser Begriff Querdenker Leute, die nicht einfach der Mehrheitsmeinung folgten, sondern selber nachdachten. Die sich eine eigene Meinung leisteten, ein eigenes Urteil. Das waren Querdenker und gerade dadurch galten sie als interessante Gesprächspartner. Ich erinnere mich noch dran, der Generalsekretär einer großen Volkspartei in den 70er Jahren, ein bekannter Juraprofessor, wurde von der Presse als Querdenker gefeiert, weil der nicht stumpf die Parteilinie nachplapperte, sondern herausfordernde Fragen stellte. Und jetzt bei der Vorbereitung fand ich sogar heraus, dass die Biografie über diesen Professor Kurt Biedenkopf den Titel trägt, der Querdenker. Der Querdenker Kurt Biedenkopf. Allerdings ist die Biografie schon 1999 erschienen. Ich weiß nicht, ob der Autor sich heute diesen Titel noch getraut hätte. Ja? Querdenker. Nun, welche Wörter dürfen wir noch benutzen? Also vielen gilt der Begriff ja eher als Hinweis auf Leute, die den Staat delegitimieren, die ungehorsam sind gegenüber der Zivilreligion, jener Zivilreligion, die ja festlegt, wie ein braver Bürger zu denken hat, ja möglichst sogar zu sprechen hat, welche Wörter ein braver Bürger benutzen darf und welche Wörter er lieber vermeiden sollte. Und tja, dieser Tage, Sie haben das vielleicht mitbekommen, hat ein Mitarbeiter der ARD in der Diskussion um Twitter in einem Tweet Leute mit abweichenden Meinungen sogar als Ratten bezeichnet, die in ihre Löcher zurückgeprügelt werden müssten. Also, vom Querdenker bis zum Verfassungsfeind scheint es in der Optik vieler Journalisten nur noch ein kleiner Schritt zu sein. Und daran sehen wir, der Kampf um Begriffe, wer sie benutzen darf, wer sie für sich beanspruchen darf, ist keine Kleinigkeit. Der Staatsrechtler Helmut Quaritsch sagte das vor vielen Jahren, im Kampf der Geister ist die Besetzung eines Begriffs so wichtig wie im Kriege die Eroberung einer Festung. Und das haben wir auch in den vergangenen Tagen wieder erlebt, als ein Vers aus unserem Philipperbrief Da habe ich gedacht, das musst du aufgreifen. Ein Vers aus unserem Philipperbrief in der letzten Woche, die politische Debatte aufgemischt hat. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir an diese Stelle kommen in einigen Wochen. Daran sehen wir übrigens, wie wirkungsstark diese biblische Epistel bis heute ist, dass sie tagelang das Berlin der Politik aufgewühlt hat. Es handelte sich nämlich um Kapitel 2, Vers 10 und 11 aus unserem Brief, wo Paulus schreibt, dass in dem Namen Jesu sich beugen die Knie all derer, die im Himmel auf Erden und unter der Erde sind und dass der Name Christi über alle Namen sei. Dieser Vers befindet sich als Inschrift auf der Kuppel des 2020 wiedererbauten Stadtschlosses in Berlin, zusammen mit Apostelgeschichte 4, Vers 12, das in keinem anderen Namen heil ist. Die Inschrift lautet, es ist kein anderer Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zur Ehre des Vaters und dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. So prangt es stolz auf der Kuppel des wiedererrichteten Stadtschlosses. Also dieses Zitat aus Apostelgeschichte 4 und Philipper 2,10 war damals in den 1840er Jahren, so lange ist das schon her, in den 1840er Jahren zusammengestellt worden von Friedrich Wilhelm IV., als er die Kuppel bauen ließ und innen im Schloss noch eine Kapelle einrichtete. Diese Kuppelinschrift ist ein Zeugnis der Demut und des Realismus. Sie besagt nämlich, dass nicht politische Macht, sondern nur Gott, nur Jesus letzte Anbetung verdient. Schon im letzten Herbst hatte sich die Bundesstiftung des Humboldt-Forums, also die zur alten Regierung gehörte, von dieser Inschrift distanziert, indem man auf der Dachterrasse des Schlosses ein Hinweisschild anbringen ließ, nach dem Motto, wir distanzieren uns davon. Und der neuen Kulturstaatssekretärin Claudia Roth genügte das immer noch nicht. Sie will daran, wie sie in einem Interview sagte. Und Claudia Roth will mit einem Kunstprojekt die biblischen Texte durch andere Texte überblenden. Also auf Deutsch gesagt, sie will den biblischen Text verschwinden lassen, dass nur in Jesus Heil sei und sich alle vor ihm beugen müssen. Sie deutet das als Herrschaftsanspruch des Christentums, den man nicht akzeptieren könne. Nun, dass in Köln erstmalig der Muezzinruf öffentlich ertönen und den Herrschaftsanspruch Allahs ausrufen durfte, das stört die Regierung offensichtlich nicht. Aber dafür wird Gottes gnädige Rettungsbotschaft, die auf der Berliner Kuppel prangt, umgebogen und verfälscht und missdeutet in einen Machtanspruch der Kirche. Und dann wehe dem, der es wagt, Jesus als Herrn auszurufen. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass wir uns die Begriffe nicht aus den Händen reißen lassen. Dass wir uns die Begriffe nicht wegnehmen lassen, dass wir sie verteidigen, dass wir sie wiedergewinnen, dass wir sie in ihrer wirklichen Bedeutung erklären. Und ich will das heute mit einem weniger brisanten Begriff versuchen, mit dem Begriff des Strebens. Ich will den gerne wiedergewinnen, weil er sehr gut auf den Punkt bringt, wofür Paulus in unseren Versen betet, worum Paulus in unseren Versen ringt, nämlich, dass die Philipper zu Strebern werden, beziehungsweise, dass die Philipper fröhliche Streber bleiben. So in Parallele zu 2. Korinther 9 könnte man sagen, einen fröhlichen Streber hat Gott lieb. Und nach der Predigt werden wir dann das Streberlied miteinander singen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und nun lese ich diesen Strebertext noch einmal. Ab Vers 9, Philipper 1. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. In den Versen davor hatte Paulus ja seine Freude über diese Philippa-Gemeinde ausgesprochen, seine tiefe Verbundenheit mit ihr. Sie können das nochmal nachhören über unseren Kanal, wenn Sie nicht dabei waren. Letzten Sonntag war es um die Liebeserklärung des Apostel Paulus in den Versen 7 und 8 gegangen. Seine Liebeserklärung an die Philipper, wo er sagte, es ist recht und billig, dass ich so von euch allen denke, wie ich es in den Versen davor geschrieben habe, weil ich euch in meinem Herzen habe, ihr, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, an meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und von Herzensgrund kann man auch übersetzen mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Das war die Liebeserklärung. Und heute mündet nun diese innige Liebeserklärung in ein inniges Gebet für die Philipper. Und mit diesem Gebet gibt Paulus uns ein wunderbares Vorbild. Er zeigt uns, wie wir füreinander beten sollen. Wie wir auch für uns selbst beten können, aber auch wie wir füreinander beten sollen. Es ist ein herrliches Gebet. Und was wird passieren, wenn wir dieses Gebet verstehen und uns zu Herzen machen? Das ist gar nicht auszudenken. Wenn Sie in der kommenden Woche an einen Mitchristen denken und sich überlegen, wie soll ich für den beten? Und wenn Sie dann Ihre Zuflucht zu diesen Versen nehmen, nicht auszudenken, was geschehen wird. Worauf zielt dieses Gebet? Der Ton dieses Gebets macht eines zunächst sofort klar, dass Paulus gegen jede Mittelmäßigkeit kämpft. Paulus kämpft gegen jede müde und lustlose Behäbigkeit seiner Glaubensgeschwister und seines eigenen Herzens. Paulus betet um Eifer für die Christen, um Hingabe. Paulus betet um begeisterten Einsatz aus tiefstem Herzen. Und das sehen wir in jedem dieser Verse. In Vers 9 sagt er, ich bete, dass eure Liebe, das steht wörtlich, mehr und mehr reich werde. Das Wort für reich werden kann man eigentlich übersetzen mit überschießen. Ich bete dafür, dass eure Liebe mehr und mehr reich werde, obwohl ja schon viel da ist. Also wörtlich sagt Paulus, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde. Sie ist schon reich, aber sie soll noch reicher werden. Dafür bete ich. Und in Vers 10 sagt er dann, ihr sollt prüfen, was das Beste ist. Nicht, was so einigermaßen geht, sondern was das Beste ist. In einer englischen Übersetzung heißt es, what is excellent. Und in Vers 11 sagt er dann, auf dass ihr erfüllt werdet mit Früchten, mit Frucht der Gerechtigkeit. Also wir müssen uns einen Obstkorb vorstellen, der bis an den Rand mit Früchten gefüllt ist. Nicht nur bis zur Hälfte, nicht nur zu drei Vierteln, sondern erfüllt, vollgepackt mit Frucht der Gerechtigkeit. Dafür betet Paulus. Und dafür sollen wir füreinander beten. Dieses Gebet ist ein Kampf gegen das sich Begnügen. Ein Kampf gegen die Mittelmäßigkeit, ein Kampf gegen den Status quo, ein Kampf gegen eine falsche Bescheidenheit. Dieses Gebet ist eine innige Bitte an Gott, doch die Glaubensgeschwister aus ihrer religiösen Komfortzone herauszuholen, beziehungsweise sie gar nicht erst in diese Falle der religiösen Komfortzone hineingeraten zu lassen. Und das ist die Frage, die jeder von uns sich im Angesicht dieses Textes vor Gott stellen muss. Die Frage lautet, bin ich ein Streber? Kenne ich diesen Eifer, den Paulus hier von Gott erbittet? Kenne ich das in meinem Glaubensleben? Und was wird in den kommenden Wochen wohl passieren, wenn wir alle noch viel bewusster in dieser Ausrichtung füreinander und für uns selbst beten? Bist du ein Streber? Aber zugleich, und das ist ebenso wichtig zu sehen, betreibt Paulus hier keine gesetzliche Druckmache. Paulus benutzt dieses Gebet nicht als einen moralischen Knüppel, so als wollte er aus den Philippern noch etwas mehr religiöse Anstrengung herauspressen, ja? Als wollte er ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Als wollte er sie mit diesem Gebet in die Enge treiben. Nein, das ist ein echtes Gebet. Dieses Gebet ist kein pädagogischer Trick. Dieses Gebet ist keine verschlüsselte Botschaft. Das gibt's ja auch. Dass man das Gebet missbraucht, um jemandem gewissermaßen durch die Blume des Gebets etwas mitzuteilen, was man ihm direkt ins Gesicht nicht sagen will. Und dann freut man sich, wenn er dann in der Gebetsgemeinschaft sitzt, irgendwo hat ihn gesehen und jetzt packt man in das Gebet die Botschaft, die man ihm so direkt face to face nicht sagen will. Es ist ein Missbrauch des Gebets. Dann wäre ja der eigentliche Adressat des Gebets nicht Gott, sondern mein Gegenüber oder eben in diesem Fall die Briefempfänger. Nein, das ist ein echtes Gebet. Und der Adressat dieses Gebets ist wirklich Jesus. Aber, wie schon in den Versen davor, öffnet Paulus sein Herz den Philippern. Und er sagt ihnen, wofür er betet. So hat es Jesus ja auch mal gemacht. Wo Jesus gesagt hat, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber damit die das jetzt hier auch hören und wissen, bete ich laut. Also es ist legitim, laut zu beten. Aber es ist nicht legitim, das Gebet eigentlich an einen menschlichen Adressaten zu richten und nicht an Gott. Und an diesem Gebet wird noch etwas deutlich. An diesem Gebet wird deutlich, dass uns diesen Eifer nur Gott schenken kann. Paulus sagt nicht, Leute, hacken zusammen und jetzt wird so gelebt. Sondern er betet. Er betet, weil er weiß, dass das nur Gott schenken kann. Dass wir das nicht selber produzieren können, aber dass wir dafür beten können. Genauso wie diese herzliche Zuneigung, von der er im Vers 8 gesprochen hatte. Von dieser Zuneigung in der Liebe Jesu. Da hatten wir ja auch gesagt, in der innigen Liebe Christi Jesu, das war ein Genitivus Auctoris. Das heißt, eine Liebe, die von Jesus geschenkt werden muss, die von Jesus produziert werden muss. Und genauso ist es hier. Das haben wir nicht in der Hand. Dafür können wir nur beten. Und jetzt lasst uns genau hinschauen, wie dieses Gebet im Einzelnen aufgebaut ist. Interessant, Paulus betet hier nicht um mehr Liebe. Das könnte man auf den ersten Blick so verstehen, ist aber offensichtlich nicht der Fall. Paulus betet nicht, indem er sagt, ich bete darum, dass eure Liebe wächst. Sondern worum betet Paulus? Er betet darum, dass eure Liebe wächst in der Erkenntnis. Also, die Liebe ist eindeutig vorhanden. Hier steht für Liebe das griechische Wort Agape. Und das ist die Liebe, die Gott schenkt. Das ist die Liebe, die zur Grundausstattung jedes Christen gehört. Das ist die Liebe, von der der Herr Jesus, wir haben es eben in der Lesung gehört, gesagt hat, bleibt in dieser meiner Liebe. Das heißt, bleibt in der Liebe, in der ihr seid. Wenn du Christ bist, dann hast du diese Liebe. Das heißt nicht, dass du sie in jeder Sekunde fühlst, aber du hast sie. Paulus hatte das den Korinthern etwa ganz deutlich geschrieben. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Ich habe etwas neu gemacht in meinem Leben. Und dazu gehört zu diesem Neuen, was Paulus dann in Römer 5, Vers 5 sagt, nämlich, dass die Liebe ausgegossen ist in eure Herzen. Das schreibt Paulus den Römern, obwohl er die noch gar nicht kennt. Er schreibt ihnen ja den Brief, bevor er überhaupt sie kennenlernen konnte. Aber er weiß, da sind Christen. Und er schreibt an die Christen und ohne sie zu kennen, sagt er in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Unsere heißt, die wir Christen sind, in eure römischen Christenherzen und in mein Christenherz hier durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Christi ist da, wenn du Christ bist. Und so kann Petrus etwas schreiben in 1. Petrus 1, Vers 8. Ihr habt ihn nicht gesehen, Jesus, und habt ihn doch lieb. Petrus sagt nicht, ihr habt ihn nicht gesehen, aber versucht wenigstens, ihn lieb zu haben. Sondern er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr habt ihn lieb, denn ihr seid Christen. Ihr gehört zu Jesus. Das ist ein Fakt. Diese Liebe ist diese innere Neigung, wenn man so will, zunächst zu Gott, zu Jesus, aber mittelbar auch zu den Mitchristen. Sie ist da, bei dem, der sich zu Jesus bekehrt hat. Bei dem, der einmal vor Jesus gewissermaßen blank gezogen hat, zugegeben hat, dass er ein verlorener Sünder ist, der ohne Gottes Vergebung die Hölle auf ewig verdient hätte. Und der dann voller Dankbarkeit und Freude begriffen hat, aber Jesus hat meine Strafe getragen. Er hat meine Schuld bezahlt. Und der dann zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich beuge mich vor dir. Ich gebe zu, dass ich ein verlorener Höllenkandidat bin ohne dich. Ich klammere mich an dich. Und ich danke dir, dass du alles für mich getan hast. Der ist eine neue Kreatur. Und der hat diese Liebe. Auch wenn er sie nicht immer spürt. Natürlich, diese Liebe ist noch nicht vollkommen. Sie ist manchmal überdeckt, sie ist manchmal verdunkelt, aber sie ist immer vorhanden. Und diese Liebe zwischen Jesus und uns, die wirkt sich dann auch aus in der inneren Bereitschaft, Gott und dem Nächsten zu dienen. Klar sind wir manchmal müde. Klar wollen wir manchmal lieber in der Komfortzone bleiben. Aber wir hätten kein gutes Gewissen dabei. Und die Liebe drängt uns, Jesus zu dienen. Die Liebe drängt uns, dem Nächsten zu dienen. Auch wenn wir immer wieder gegen den Widerstand unserer Trägheit, unserer Eitelkeit, unserer Borniertheit dagegen arbeiten müssen gewissermaßen. Beziehungsweise Gott muss uns immer wieder über diese Hürden hinweg hieven. Aber sie ist da, diese Liebe. Sie will dem Nächsten dienen. Schauen Sie, als Lydia zum Glauben kam, 10 Jahre vorher, in Philippi. Was war ihre erste Reaktion nach ihrer Bekehrung? Sie bot Paulus und den Missionaren an, in ihrem offensichtlich gut ausgestatteten Haus eine Art Basisstation zu errichten. Da heißt es sogar, sie nötigte sie. Sie wollte unbedingt helfen. Sie wollte die Missionare unterstützen. Was tat der Kerkermeister von Philippi, nachdem er von Gott zur Bekehrung geführt worden war? Er pflegte erstmal die Wunden der Gefangenen. Er lud sie zum Essen ein und er missionierte seine Familie und seine Angestellten. Er wollte dienen. Die Liebe Christi drängte ihn dazu. Das ist normal. Und ich will das hier ganz deutlich sagen. Beim Streben, von dem Paulus redet, geht es niemals um Werkgerechtigkeit zur Rettung. Geht es niemals darum, strebe danach und sei fromm genug, damit du auch ja in den Himmel kommst. Die Erlösung ist nie das Ziel des Strebens. Die Erlösung ist immer die Voraussetzung des Strebens. Christen sind Streber, heißt unser Motto. Nicht Streber werden Christen, sondern Christen sind Streber. Und wenn du kein Christ bist, kannst du in diesem Sinne auch kein Streber werden. Und deswegen sagt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 11, wir versuchen Menschen zu gewinnen, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist. Und dann liest man weiter und sagt, Paulus, warum machst du das? Warum machst du da so einen Aufwand darum? Warum treibt dich das so um? Was sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14, drei Verse später? Denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Und die Liebe Christi ist sowohl Genitivus Objektivus als auch Genitivus Subjektivus. Also die Liebe zu Christus drängt uns und die Liebe von Christus zu uns drängt uns. Dieses Liebesvers bleibt in meiner Liebe, drängt uns und wirkt sich darin aus, dass wir dem Herrn dienen wollen und dem Nächsten, wie gesagt, trotz aller Bequemlichkeits- und sonstigen Vorbehalte in uns. Aber der eigentliche Grund, warum der Paulus durch die Welt gereist ist, warum er in Kauf genommen hat, dafür ins Gefängnis zu gehen, warum die Lydia die Missionare nötigte, in ihrem Haus ihr viel Arbeit zu machen, warum der Kerkermeister von Philippi seinen Job riskierte, aber seinen Mitchristen jetzt Gutes tun wollte, der eigentliche Grund liegt darin, in der Liebe zu Jesus, in der Dankbarkeit für Jesus. Und diese Dankbarkeit für Jesus und diese Liebe zu Jesus, die mündet in das Bekenntnis auf der Schlosskuppel in Berlin. Dass Christus der Herr ist, der einzige Herr, der Herr über alle, der einzige Retter. Und dieses Bekenntnis auf der Schlosskuppel mündet eben nicht in einen weltlichen Herrschaftsanspruch, nicht in eine menschliche Großkotzerei, sondern dieses Bekenntnis mündet dann in der Hinwendung zum Nächsten, um ihm zu dienen, ihm Gutes zu tun. Liebe zu Jesus. Donald Barnhouse, ein bekannter Bibelausleger aus den USA, erzählte einmal von einer Japanerin. Sie arbeitete in der Rezeption des Imperial Hotels in Tokio, wo er während einer Konferenz sich aufhielt. Und dort in der Lobby kam Barnhouse dann kurz in ein Gespräch mit dieser japanischen Rezeptionsdame, würden wir wahrscheinlich sagen. Sie sprach fließend Chinesisch, Japanisch, Englisch, stammt also offensichtlich aus einem sehr kultivierten Hintergrund. Und Barnhouse fragte sie in seiner offenen Art, sind Sie Christ? Und sie antwortete, nein, ich bin Buddhistin. Aber ja, sie hätte von Jesus gehört, von einem heiligen Buch, das die Bibel nennen würden. Davon hätte sie schon gehört. Aber sie hätte nie darin gelesen und sie hätte persönlich auch keinerlei Kenntnis von Jesus. Daraufhin fragte Barnhouse, lieben Sie Buddha? Lieben Sie Buddha? Und sie sagte erstaunt, Liebe? Also daran habe ich im Zusammenhang mit meiner Religion eigentlich noch nie gedacht. Und dann erzählte Barnhouse von der Liebe Jesu Christi, von der Liebe des heiligen, lebendigen Gottes der Bibel im Unterschied zu den heidnischen Göttern. Und Barnhouse erklärte ihr, dass in der gesamten Welt kein anderer Gott persönlich geliebt wird als der wahre Gott der Bibel und der Herr Jesus Christus. Und er sprach mit ihr darüber, dass vieles in der Religion des Buddhismus, auch des Hinduismus, auch des Islam geprägt ist von Furcht. Barnhouse sagte, Buddhisten lieben Buddha nicht und Buddha liebt nicht die Buddhisten. Aber der Gott der Bibel ruft uns in Jeremia 31, Vers 3 zu, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Und der berühmteste Vers des Neuen Testaments steht wahrscheinlich in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und er lädt uns ein, ihn wieder zu lieben. Und das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du Anteil an dieser Liebe. Und die Tatsache, dass du manchmal schmerzlich deinen Mangel an Liebe zu Jesus empfindest, bestätigt das nur. Diese Agape, diese tiefe Liebe, die die Heiden nicht kennen, ist wie ein Brückenkopf in deinem Herzen, wenn du eine neue Kreatur bist. Du hast ihn nicht gesehen und du hast ihn trotzdem lieb. Das ist Fakt. Und hier setzt das Gebet des Paulus an. Er sagt, das ist der erste Schritt, für den ich bete, den ich für euch erbitte. Erstens, wachsendes Erkennen. Erstens, wachsendes Erkennen. Vers 9, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Das ist das Erste. Die Liebe, die Gott uns schenkt, ist eine sehende, eine verstehende Liebe, keine blinde Liebe. Das Wort für Erkenntnis, was Paulus hier verwendet, ganz auffällig, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis, ist Epignosis im Griechischen und meint ein gründliches Erkennen. Deshalb noch diese Vorsilbe, Epignosis. Das haben wir ca. 20 Mal im Neuen Testament. Und Epignosis meint in der Regel theologisches Erkennen. Also, dass wir die biblische Lehre verstehen. Dass wir das ergreifen, was Paulus an Timotheus geschrieben hat, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, damit ein Mensch vollständig ausgerüstet sei. Das meint Epignosis. Dass wir immer besser verstehen, was Gott uns über sich selbst offenbart, wer er sehr selber ist. Dass wir immer besser verstehen, wer wir als Menschen sind. Geliebte Geschöpfe und verlorene Sünder, die Jesus brauchen. Dass wir immer deutlicher erkennen, wer Jesus ist. Dass wir immer besser verstehen, was das Evangelium besagt. Dass das Evangelium nicht einfach eine allgemeine Botschaft ist. Gott findet dich toll und wenn dein Leben etwas mehr Sinnerfüllung haben soll, dann bet mal zu ihm und du wirst schon sehen, dass es klappt. Das ist nicht das Evangelium. Und Epignosis bedeutet, dass wir verstehen, was das Evangelium besagt. Über Sünde, über Erlösung, über die Frage, wie komme ich in den Himmel. Aber dass wir auch verstehen, welche Verantwortung wir als Christen hier noch für diese Erde haben und dass wir uns nicht einfach zurückziehen können und die Welt Welt sein lassen. Epignosis. Ihr wächst in der Liebe. Und Liebe und Erkenntnis, das sehen wir hier sehr schön, dürfen nie gegeneinander ausgespielt werden. Es gibt keine echte christliche Liebe in diesem Sinne ohne Erkenntnis. Und es gibt keine wirkliche Erkenntnis, die Gott uns schenkt, ohne diese Liebe. Das stärkt sich gegenseitig. Je mehr wir von Gott verstehen, je besser wir ihn kennenlernen, seine Person, sein Handeln, seinen Charakter, umso tiefer wird unsere Verehrung für ihn. Umso mehr werden wir zum Lobpreis getrieben. Lobpreis wird nicht dadurch in unserem Herzen bewegt, dass die richtigen Takte und Rhythmen angeschlagen werden, sondern dass wir verstehen, wer dieser Gott ist. Dass wir dankbar werden, immer dankbarer für seine Liebe, für sein Erbarmen. Und deswegen schreibt Paulus das. Deswegen betet er dafür. Ich bete darum, dass euer Zugriff auf die Wahrheit immer sicherer wird. Und damit macht Paulus erneut deutlich, dass Herz und Hirn im Glauben nie voneinander getrennt werden, sondern immer zusammengehören. Sehen Sie zum Beispiel auch im Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 9, wo der Schreiber sagt, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, also lasst euch nicht verrückt machen, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch nicht von den seltsamen Ideologien des Zeitgeistes irritieren. Und dann fährt er fort, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Ein festes Herz, ein von Christus geliebtes und Christus liebendes Herz, das die Irrlehren durchschaut. Denken ist Herzenssache. Ich bete darum, dass euer Zugriff auf die Wahrheit immer sicherer wird. Und dass ihr, wenn ihr als Christen diese, Entschuldigung, dümmlichen Äußerungen der Kulturstaatssekretärin hört, dass ihr sofort merkt, dass sie von Philipper 2 nicht den Hauch verstanden hat. Und dass ihr versteht, welche Konsequenzen daraus folgen, wenn das Wort Gottes auf der Schlosskuppel in dieser Weise bekämpft wird. Dass ihr das versteht, dass ihr das argumentieren könnt, dass ihr den Menschen erklären könnt, warum Philipper 2 von der Liebe und von dem Erbarmen Gottes spricht. Und weil, dass er deswegen der Herr ist. Und dass im Zusammenhang von Philipper 2 in diesem Abschnitt ganz eng steht, dass Christus, der Herr, was getan hat? Dass er sich entäußert hat, dass er sich erniedrigt hat, dass er sein Leben ans Kreuz gegeben hat für uns. Das steht in dem Zusammenhang. Und deshalb ist er der Herr. Und das sollen wir verstehen. Ich bete darum, dass euer Zugriff auf die Wahrheit immer sicherer wird. Und solche Erkenntnis, die bleibt nie auf das Hirn beschränkt, sondern sie greift aus auf das gesamte Leben. Jetzt wird das gesamte Leben plötzlich immer mehr im Licht dieser Wahrheit verstanden. Du bewertest dein Leben immer mehr im Licht dieser Wahrheit. Du bewältigst dein Leben im Licht dieser Wahrheit. Und das meint Paulus mit dem zweiten Wort, das er noch hinzufügt, wenn er sagt, dass eure Liebe reich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Das ist ein ganz besonderes Wort, was hier für Erfahrung steht. Das kann man übersetzen mit Einsicht. Die Schlachter übersetzt es mit Urteilsvermögen und das kommt dem schon sehr nah. Ich will es Ihnen auch erklären. Im Griechischen steht da das Wort Eisthesis. Und von diesem Wort Eisthesis kommt unser Wort für Ästhetik. Er ist ein Ästhet, sagt man. Sensible Wahrnehmung, Feingefühl, Empfindung. Das meint eigentlich Ästhetik, dass ich Schönes als schön wahrnehme, dass mein Blick auf die Welt immer differenzierter wird. Eine englische Übersetzung verwendet hier für Eisthesis den Begriff Discernment, Unterscheidung. Und dafür betet Paulus, dass eure Liebe immer reicher werde an Erkenntnis und Eisthesis. Unterscheidungsvermögen, Feingefühl, Wahrnehmung, dass dein Blick auf die Welt immer differenzierter wird. Ich bete dafür, dass deine Liebe die Welt immer deutlicher mit Gottes Augen sieht. Und dass du immer deutlicher begreifst, du siehst die Welt nicht mehr nur in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe. Das meint Ästhetik hier. Es ist faszinierend, wenn Menschen noch im hohen Alter Christen werden und man fast zugucken kann, wie sich ihr gesamtes Koordinatensystem ändert. Als die bibelkritische Theologieprofessorin Ita Linnemann zum Glauben an Jesus Christus fand, erkannte sie fast blitzartig, dass die klassische Bibelkritik ein ideologisches Kartenhaus ist. Und es änderte sich ihr gesamtes Koordinatensystem. Sie hörte nicht auf, Wissenschaftlerin zu sein. Ihr Blick wurde nur viel klarer für die Wirklichkeit der biblischen Texte. Und bei Ita Linnemann ging es dann so weit, dass sie in einem der Vorworte zu einem ihrer späteren Bücher dann ihre Leser bat, bitte, wenn sie von meinen alten Veröffentlichungen noch einige Bücher auf ihrem Bücherbrett stehen haben, bitte ich sie darum, machen sie mit denen dasselbe, was ich getan habe, schmeißen sie sie in den Müll. So, da änderte sich das gesamte Koordinatensystem. Oder denken wir an Hans-Jochen Vogel, den früheren SPD-Vorsitzenden, der im hohen Alter sich bekehren durfte. Und der dann in diesem letzten Interview mit Peter Hane sagte, er würde jetzt vieles anders machen, wenn er früher zu Jesus gefunden hätte. Er würde bei jeder Entscheidung fragen, was würde Jesus jetzt tun, was würde Jesus jetzt sagen? Und in diesem letzten Interview sprach Hans-Jochen Vogel sich auch nochmal vehement gegen jegliche Form von Sterbehilfe aus, weil er jetzt dachte in den Bahnen von Gottes Wahrheit. Und was für ein Segen ist es, gerade die jüngeren Leute, wenn jemand nicht erst 90 werden muss oder nicht erst eine lange Karriere wie Ita Linnemann hinter sich hat, sondern wenn jemand schon früh in seinem Leben an diese Erkenntnis, an diese Ästhetik herangeführt wird. Wenn ihr in eurer Gemeinde, wenn ihr in eurem Elternhaus schon anfangt, in den Spuren der Bibel denken und bewerten zu lernen. Was für ein Segen ist das, dass ihr schon früh lernt, dass schon eure Eltern dafür beten, wie Paulus für die Philippa betet, dass eure Liebe immer reicher wird an Erkenntnis und aller Urteilsfähigkeit. Das ist das Erste. Paulus sagt, dafür bete ich. Aber damit ist der Prozess nicht abgeschlossen, sondern Paulus betet noch weiter. Paulus sagt so, und dann bete ich auch für den nächsten logischen Schritt. Nämlich, dass eure wachsende Erkenntnis und euer immer differenzierteres Urteilsvermögen auch eure konkreten Entscheidungen bestimmt. Das ist das zweite Gebetsanliegen. Also erstens wachsendes Erkennen und zweitens wählerische Entscheidungen. Wählerische Entscheidungen. Das ist Vers 10. Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Wählerische Entscheidungen. Dafür betet Paulus. Und Sie müssen wissen, im Griechischen sind Vers 9 und Vers 10 ganz eng miteinander verbunden. Also ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher wird in Erkenntnis und alle Erfahrung, sodass ihr oder auf das hin, dass ihr prüfen könnt. Wählerische Entscheidung. Prüfen, what is excellent. Prüfen, was das Beste sei, kann man auch übersetzen. Und prüfen meint immer, prüfen mit dem Ziel, es dann auch zu tun und umzusetzen. Und darum wählerische Entscheidungen. Dafür betet Paulus, dass du und ich, dass wir wählerische Entscheidungen treffen. Und dieser Begriff wählerisch ist, finde ich, sehr, sehr farbig. Der meint anspruchsvoll. Wählerisch heißt, das Beste ist gerade gut genug. Das kommt ja auch in unserer Umgangssprache vor. Wenn man von jemandem sagt, naja, der ist sehr wählerisch mit dem Essen. kauft nur das beste Fleisch, nur das frischeste Obst. Oder jemand ist wählerisch in der Auswahl seiner Freunde. Oder auch umgekehrt, wenn man etwa beim Fußball von einem sehr groben Verteidiger sagt, der ist nun gar nicht wählerisch in der Wahl seiner Mittel. Ja? Der haut einfach dazwischen, der grätscht, der kloppt den Ball weg, egal wo er hinkommt. Der ist nun wahrlich nicht wählerisch in der Wahl seiner Mittel. Und Paulus sagt, ich bete, dass ihr zu wählerischen Entscheidungen kommt. Euer wachsendes Erkennen führt zu einem wählerischen Prüfen. Und da haben wir wieder so ein farbiges Wort, das ihr prüfen könnt. Da steht im Griechischen dokimazo. Und dokimazo ist ein ganz handfester Begriff zunächst mal aus dem Alltag. Ja? Wenn man prüft, ob Geld echt ist, dann sagt man dokimazo. Oder in Lukas 14, Vers 19, wo Jesus davon redet, dass jemand seine Ochsen, nachdem er sie gekauft hat, prüft, ob die auch okay sind. Da steht dokimazo. Ob das fitte Tiere sind oder ob die Beine schon gebrochen sind oder ob die altersschwach sind oder was immer. Dokimazo. Und das wird dann von praktischen Altersfragen, also von Alltagsfragen, auch auf die großen Existenzfragen übertragen. Paulus liebt dieses Wort. In Römer 12 Vers 2 sagt er, den Christen stellt euch nicht dieser Welt gleich, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, dokimazo, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Damit ihr versteht, was Gott wirklich will. Damit ihr nicht so nur eine vage Vorstellung habt, sondern prüft das, damit ihr versteht. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 sagt Paulus, prüfet alles und behaltet nur das Gute. Da steht auch dokimazo, prüfet alles. Und so sagt er hier, prüft. Ihr sollt in der Erkenntnis wachsen, in der Ästhetik, in der Wahrnehmungsfähigkeit wachsen, damit ihr prüfen könnt. Aber wie? Und dann nennt Paulus den Maßstab. Also es ist faszinierend, mit welcher Gründlichkeit er diesen Gedanken hier wirklich entwickelt. Er nennt den Maßstab, er nennt die Messlatte, an der sich unsere Prüfung orientieren soll, nämlich, was das Beste sei. So kann man das übersetzen. Dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Das ist die Messlatte. What is excellent? Worauf es ankommt. Und in diesem Wort für prüfen, steckt auch die Vorsilbe dia mit drin und es macht deutlich das ganze Wort, dass zu diesem Prüfen auch ein besonnenes Vergleichen gehört. Man könnte auch übersetzen, damit ihr prüfen könnt, was das Wesentliche ist. Damit ihr prüfen könnt, was den Unterschied macht, da muss ich ja vergleichen. Damit ihr prüfen könnt, worauf es am meisten ankommt, so kann man das übersetzen. Wir würden sagen, damit ihr prüfen könnt, was Gott am meisten ehrt. Dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Differenzierung. Wenn Sie diese Differenzierung wirklich festhalten, dann haben Sie eigentlich den Kern dieser Verse verstanden. Paulus betet nicht dafür, dass die Philipper sich für das Gute und gegen das Böse entscheiden. Das setzt er sowieso voraus. Aber das ist nicht das Ziel dieses Gebetes hier an dieser Stelle, sondern Paulus betet dafür, dass die Philipper zwischen gut und besser unterscheiden. Hier geht es in diesem Vers nicht um die Unterscheidung zwischen gut und böse, sondern es geht um die Unterscheidung zwischen gut und besser. Und dass sie das Wesentliche, dass sie unter dem möglicherweise gut, etwas besser, allgemeingut, das Beste raussuchen. So ist das hier gemeint. Also nochmal, Paulus betet, dass wir aufgrund wachsender Erkenntnis, aufgrund zunehmender Urteilsfähigkeit in die Lage versetzt werden, so zu prüfen, dass wir solide zwischen gut und besser unterscheiden können. Und erst dann können wir wählerische Entscheidungen treffen. Mein Vater hat oft gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Und genau so meint Paulus das hier. Das Bessere ist der Feind des Guten. Und es geht nicht darum, dass du so irgendwie das Gute tust, was du so als Christ tun kannst, sondern dass du das Bessere tust. Du sollst ein Streber sein. Du sollst das Beste tun, das Beste denken, das Beste sagen. Dafür bete ich. Und von dieser Prüfung ist kein Bereich unseres Lebens ausgenommen, ihr Lieben. Paulus geht es hier um unsere gesamte Nachfolge. Es geht um alle Fragen, die für unser Christsein irgendwie relevant sind. Das volle Programm. Das Beste. Prüfen, was ist das Beste? Das macht den christlichen Streber aus. dass wir uns in keinem geistlichen Bereich mit Mittelmaß zufrieden geben. In keinem geistlichen Bereich. In vielen praktischen Bereichen müssen wir das. Ich bin sicher nur ein mittelmäßiger Eiskunstläufer. Ich weiß nicht, wenn ich überhaupt auf den Kufen stehen bleibe. Also da ist Mittelmaß schon geprahlt. Ja, das wird auch nicht mehr werden. Okay, Mittelmaß haben wir in vielen Bereichen unseres Alltags. Aber in den geistlichen Bereichen, sagt Paulus, gib dich nicht zufrieden. In der Liebe zu Christus, im Dienst für deine Geschwister, in der Geduld, in der Demut, in der Hingabe. Prüfe zwischen gut, besser am besten und dann tu das Beste. Das macht den Streber aus. Und das will Gott von dir, von uns, von allen. Das ist anspruchsvoll, dieser Text. Und deswegen hatte sich ja Paulus für die Philipper so gefreut in Vers 6. Wir erinnern uns noch, wo er sagt, ich bin daran guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Der wird das Werk nicht nur so einigermaßen am Leben halten, dass er über die Ziellinie kommt, sondern der wird dieses Werk vollenden. So wie Paulus den Korinthern dann schreiben wird, 2. Korinther 3, dass wir verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen in das Bild Christi. Darum geht's. Nicht nur das Gute, sondern das Beste. Und dafür betet Paulus, dass Gott das Werk vollendet. Und übrigens hat er das Gleiche auch für sich persönlich, für sich selbst erbetet. Das ist Philipper 3. Da sagt er doch, und er stellt sich da voll mit rein. Philipper 3, Vers 12, da sagt er nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich bin ein Streber und ich strebe nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Da sagt Paulus im Prinzip über sich selbst genau das Gleiche, wie er über die Philipper sagt. Ich bin noch nicht perfekt, auf keinen Fall, ich werde auf dieser Erde auch nie perfekt sein. Und deswegen bleibe ich, bis der Herr mich einmal in seine Arme schließen wird, immer in dieser Spannungssituation nach dem Besten zu forschen, das Beste zu prüfen und den Herrn zu bitten, mir helfen, das Beste anzustreben und das Beste zu tun. Das ist ein christlicher Streber. Und wohlgemerkt, ich sage es nochmal, beim Streben geht es nie um die Rettung, sondern die Rettung ist immer die Voraussetzung für das Streben. Und je gewisser ich dessen bin, dass der Herr mich festhält, wie er es verspricht in seinem Wort, umso befreiter kann ich streben. Liebe Geschwister, es kommt darauf an, immer wieder darauf an, dass wir die richtige Frage stellen. Dass wir uns nicht damit begnügen zu sagen, ja, was ist mir als Christ gerade noch erlaubt? Dazu neigen wir, dass wir sagen, ja, ich möchte so mein praktisches Leben möglichst nicht zu sehr in Unordnung bringen lassen. Ich möchte mein bürgerliches Normalleben möglichst unverändert weiterführen. Ich möchte in meinem Job möglichst keine Veränderungen vornehmen müssen, in meiner Arbeitshaltung, in meiner Zeitaufteilung möglichst keine Veränderungen. Ich möchte in der Art und Weise, wie ich mit meiner Frau und meinen Nachbarn umgehe, mich möglichst nicht zu sehr anstrengen müssen. Ich möchte mich, was die Gemeinde angeht, möglichst nicht zu sehr beschneiden lassen in meinen zeitlichen Kapazitäten. Ich möchte, ja, ich glaube an Jesus und ich möchte mit ihm leben und ich bin auch dankbar und ich möchte auch vermeiden zu sündigen. Wie kann ich ein schönes, weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne zu sündigen? Das ist die falsche Frage. Und vor dieser Frage will Paulus uns bewahren. Und er betet, dass die Philipper nicht auf diese schiefe Schiene kommen, sondern dass sie die richtige Frage stellen. Und die richtige Frage ist, dass sie prüfen, was das Beste ist. Dass sie fragen, wie kann ich meinem Herrn am meisten dienen? Was ist das Beste? Und nochmal, wählerische Entscheidungen werden nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und Besser getroffen. Der Neutestamentler Don Carson hat in einem Artikel zu unserer Stelle einige praktische Beispiele für solche Entscheidungen zwischen Gut und Böse aufgeführt. Und da möchte ich Ihnen einfach mal ein paar davon nennen. Also Carson hat einige praktische Felder benannt, an denen man diese Entscheidung zwischen Gut und Besser festmachen kann. Und er gibt zu, er sagt, das sind delicate choices, also sehr delikate Entscheidungen, vor die wir hier gestellt werden. Das erste Beispiel, was er sagt, ist, was machst du mit deiner Zeit? Wie viele Stunden der Woche verbringst du zum Beispiel mit deinen Kindern? Wie viel Zeit nimmst du dir für die Weitergabe des Evangeliums? Und wie viel Zeit verwendest du für Fernsehen oder einfach nur Entspannung? Damit sagt er nicht, dass wir uns nicht entspannen sollen. Aber was machst du mit deiner Zeit? Und dann die nächste Frage, was hast du eigentlich in den letzten 6 Monaten gelesen? nur oberflächliche Zeitschriften, nur für deinen Bereich vielleicht das ein oder andere Fachbuch. Was hast du gelesen? Hast du ein Buch gelesen, das dir hilft, die Bibel besser zu verstehen? Und mal ganz davon abgesehen, wie treu bist du mit deiner stillen Zeit? Und dann die nächste Frage, how are your relationships within your family? Also wie steht es um die Verbindung, die Beziehung in deiner Familie? Denkst du mal drüber nach, ob du versuchst, jedem der dir anvertrauten, so gut wie möglich gerecht zu werden, auch deiner Frau, welche Aufgabe du von Gott her für sie hast? Wie steht es um dein persönliches Gebet? Wie gehst du mit deinem Geld um? Wie steht es mit deinem Mitleid für Schwache, für Menschen, die wirklich in Not sind? Oder bist du schon so zynisch geworden im Umgang mit deinen Zeitgenossen, dass du da nur drüber weggehst? Oder dass du es gar nicht mehr an dich ranlässt? Und lernst du Gott durch deine Bibellese so gut kennen, dass es dich immer mehr dazu bringt, ihn wirklich zu ehren, dich wirklich vor ihm zu beugen, dankbar für ihn zu sein? Und wie sehr bist du bereit, nur weil Jesus das von dir will, nur weil du ihm damit Freude machen würdest, immer wieder aus deiner Komfortzone rauszugehen und dein Eigeninteresse und deine Bequemlichkeit zu verleugnen? Delikate Fragen in der Tat. Aber die Bereiche, die Carsten hier nennt, zeigen eben, dass es nicht darum geht, ist das sündig jetzt, was ich mache, oder ist es nicht sündig? Natürlich soll es nicht sündig sein, was wir tun. Aber dass die Frage weiterreicht zwischen gut und besser. Dass ihr prüft, was das Beste ist. Und dafür ist es nötig, dass ihr an der Erkenntnis wächst. Dass euer Urteilsvermögen, euer Feingefühl, eure Ästhetik des Verstehens und Wahrnehmens differenzierter wird, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Um so zu leben, reicht es nicht, sich mal zusammenzureißen. Ich denke, das ist jetzt uns allen deutlich geworden. Es geht hier um Lebensstil. Und es ist auch klar, dass eine solche Ausrichtung nur aus einem veränderten Herzen kommt, wenn unsere Liebe, die Jesus uns schenkt, immer reicher wird an Erkenntnis und Urteilsvermögen, sodass wir prüfen können, Klammer auf, und prüfen wollen, was das Beste sei. Und wie gesagt, Paulus betet das alles nicht als jemand, der es selber schon gepackt hat. In diesem Kapitel 3, Vers 12 steckt für mich und hoffentlich auch für Sie ein großer Trost, dass Paulus selber sagt, ich habe es noch nicht erreicht, ich bin noch unterwegs, aber ich strebe dem nach. Und das heißt, liebe Philipper, liebe Hannoveraner, ich brauche es genauso, dass ihr in dieser Weise für mich betet, wie ich für euch bete. Bitte betet für mich um wachsendes Erkennen. Bitte betet für mich um wählerische Entscheidungen. Und dann das Letzte, betet für mich für wunderbare Ergebnisse. Das ist das Dritte. Wachsendes Erkennen, wählerische Entscheidungen, wunderbare Ergebnisse, die Gott uns schenken will. Dann könnte einer sagen, ja, bitte schön, wenn Gott uns das sowieso schenken will, warum sollen wir dann dafür beten? Haben viele auch zum Vater Unser gesagt. Wenn Gott in dem Zusammenhang ohnehin sagt, ich werde dich immer versorgen und dich nicht verlassen und du musst dich nicht sorgen, warum sagt er dann, für das tägliche Brot zu beten? Deshalb, weil Gott dich in diesen Prozess einbeziehen will. Gott behandelt dich nicht wie einen toten Stein oder wie einen stumpfen Klotz, sondern Gott sucht dein Herz. Und deswegen gibt Gott dir die Möglichkeit, deine Liebe auszudrücken und in deiner Hingabe zu wachsen, eben durch dieses fröhliche Strebertum und auch durch unsere Gebete. Unsere Gebete, wir beten darum und geben damit zu, dass alles von ihm kommen muss. Und deshalb bittet Paulus zum Schluss auch nochmal um diese wunderbaren Ergebnisse, die letztlich aus dem wachsenden Erkennen und aus den wählerischen Entscheidungen folgen. Und damit kommen wir dann zum Schluss. Also nochmal Vers 10b bis 11. Dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht und Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Schau her. Der christliche Streber wird wirklich verändert. Er wird nicht verändert, weil er strebt, aber weil Gott an ihm arbeitet. Und weil Gott mit deinem Leben Handarbeit macht. Und wie Gott mit deinem Leben Handarbeit macht, beschreibt Paulus mit drei Kennzeichen, die Gott seinen Kindern schenkt. Das erste Kennzeichen ist lauter, das zweite ist unanstößig und das dritte Kennzeichen erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Was heißt lauter? Damit ihr lauter seid. Lauter heißt integer, rein, echt. Wieder ein hochinteressantes griechisches Wort, Elikrines. Und in diesem Wort Elikrines haben wir höchstwahrscheinlich eine Kombination von Sonne und Urteil. Also Helios, klar, Sonne, und Krisis hat was mit Urteil zu tun. Eigentlich nicht so schwer. Also eine Kombination von Sonne und Urteil. Lauter hat was zu tun mit einer Kombination von Sonne und Urteil. Das heißt, sonnengetestet, das heißt eigentlich lauter. Man kannte den Vorgang aus der Töpferindustrie. Nicht alle Schalen, nicht alle Krügel werden fehlerlos. Und einige listige Töpfer, die Sachen trotzdem verkaufen wollten, haben dann diese Risse, diese Cracks, wenn man so will, mit einer Form von Wachs geschlossen und möglichst noch überpinselt, damit man es nicht sehen sollte und die trotzdem gekauft werden soll. Man hat sie in den Laden gestellt, mit diesen Rissen verwachst. Und wenn ein Käufer dann auf Nummer sicher gehen wollte, musste er was machen? Er musste den Krug aus der Werkstatt, aus dem Laden rausnehmen und ihn in die Sonne halten. Weil man in der Sonne normalerweise erkennen konnte, ob da auch unter dem Wachs ein Riss war oder nicht. Und danach galt dieser Krug als sonnengetestet. Das heißt lauter. Und jetzt wird es noch spannender. Die lateinische Ableitung von dem griechischen Elikrines, also man sagt das Derivat davon, das lateinische heißt sine cere, also mit C geschrieben, manche lesen das auch cere, je nachdem, ob sie in Bayern oder in Norddeutschland Latein gemacht haben. Also sine cere, das ist das Derivat von diesem sonnengetestet, und sine cere heißt übersetzt ohne Wachs. Lauter sein ist also, wenn man den Krug deines Lebens in die Sonne hält, sonnengetestet, und dann sieht, er ist ohne Wachs, echt, ohne Heuchelei, ohne die Risse mit Wachs zu verkleistern. Als christlicher Streber bist du ohne Wachs, bist kein Heuchler. Du musst nicht performen, du musst dich nicht vor Gott und den Menschen besser machen, als du bist. Du musst nicht eine bestimmte Fassade von Frömmigkeit, die man vielleicht von dir erwartet, vor dir hertragen, sondern du darfst lauter sein. Ehrlich. Integer. Das ist genau die Haltung, die Matthias Claudius in seiner berühmten Strophe von Der Mond ist aufgegangen beschreibt. Da sagt er: Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen, lass uns einfältig werden, ohne Heuchelei, einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wie Kinder fromm und fröhlich sein, ohne Wachs, einfältig. Das ist gemeint, ohne Wachs, lauter. Und wenn dann Risse erkennbar werden an deinem Lebenskrug, dann ist das nicht schlimm. Lass sie doch sichtbar werden. Gott kennt die Risse deines Krugs ja sowieso. Und Risse, die durch Schuld angerichtet worden sind, gerissen worden sind, durch Schuld, die andere dir zugefügt haben und durch Schuld, die du anderen zugefügt hast, durch Schuld, die du vor allem vor Gott auf dich geladen hast. Wenn diese Risse der Schuld, Gott sieht sie sowieso, da sind, dann will Gott sie vergeben. Und wenn da Risse sind, die durch Leid angerichtet wurden, was dir angetan wurde, was du ertragen musstest. Und da ist dieser Riss und jener Riss. Du musst den nicht verwachsen. Du musst den nicht verkleistern. Gott sieht ihn, sondern Jesus will das heilen. Du darfst mit diesem Riss vor dem Herrn leben. Du musst nicht deine ganze Lebensgeschichte immer vor aller Welt ausbreiten. Du darfst dich mal jemandem anvertrauen. Aber du stehst damit vor Gott. Und er will es heilen und er kann es heilen. Und je hingegebener wir ihn suchen, das will Paulus hier auch sagen. Je hingegebener wir ihn suchen, umso ehrlicher werden wir vor ihm. Lauter. Wir wollen Streber sein und keine Schauspieler. Und dann, das ist das Zweite, werden wir immer mehr zu einer Wohltat für unsere Zeitgenossen. Das ist das zweite Wort, damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Unanstößig, Aproskopos, das heißt nicht aalglatt. Nach dem Motto, einer, der aalglatt ist und überall durchgeht und nie jemand gegen sich aufbringt, der ist unanstößig. Nein, was heißt unanstößig? Unanstößig heißt, wir sollen anderen nicht zum Stolperstein werden. Du sollst für andere nicht ein Hindernis sein auf ihrem Weg zu Gott. Das, was Jesus den Pharisäern vorgeworfen hat in Lukas 11, Vers 52, wo er gesagt hat, ihr selber habt den Schlüssel weggeschmissen und ihr lasst andere nicht rein. Ihr kommt nicht rein ins Reich Gottes und ihr hindert andere noch daran, reinzukommen ins Reich Gottes. Nein, wir wollen unanstößig sein. Wir wollen so leben, dass es andere nicht daran hindert, zu Jesus zu finden, sondern ihnen hilft, zu Jesus zu finden. Ihnen hilft, im Glauben zu wachsen. Und daher kommt diese passende Redewendung, wir wollen ein gutes Zeugnis sein. Das ist damit eigentlich gemeint. Ein gutes Zeugnis sein. Wie der Herr in der Bergpredigt gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir wollen so leben, dass die Menschen nach Jesus fragen. Und dass wir ihnen dann sagen können, wer der einzige Retter ist, wer der einzige Herr ist. Im Himmel und auf Erden. Sinclair Ferguson hat es wunderschön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir wollen lernen, mit einem liebenden Interesse für andere zu leben. Einfühlsam ihren Schwächen und Versuchungen gegenüber. Das ist hier gemeint. Lebst du mit einem liebenden Interesse für andere? Denkst du darüber nach? Prüfst du vor Gott? Betest du dafür, wie du ihnen helfen kannst über die Hemmnisse, über die Stolpersteine ihres Lebens hinweg? Der christliche Streber ist kein Solipsist. Kein Solipsist, der über Leichen geht, der weder nach rechts noch nach links schaut. Denn wenn die Liebe an Erkenntnis und Feinfühligkeit wächst und wenn wir prüfen wollen, was das Beste ist, dann wächst auch unsere Rücksichtnahme mit dem Nächsten und auch mit dem, der uns auf die Nerven geht. Wir werden das nicht immer vollkommen hinbekommen, das Richtige zu tun, aber wir werden es wollen. Und wir werden den Herrn darum bitten, Herr, mache mich lauter, Herr, mache mich unanstößig. Und dann das letzte Kennzeichen, was Paulus hier noch nennt, als wunderbares Ergebnis, wenn die Liebe reicher wird an Erkenntnis und wir prüfen können, was das Beste sei, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, das heißt, dein Leben wird zunehmend geprägt von Worten, es wird geprägt von Taten, es wird geprägt von Gedanken, die Gott für gerecht hält. Das ist hier gemeint. Frucht der Gerechtigkeit. Du wirst zunehmend das wollen, was in Gottes Augen gut und gerecht ist. Was seinen Namen ehrt. Paulus redet hier nicht davon, und dann sind wir erfüllt mit Leistungen der Gerechtigkeit. Oder wir sind erfüllt mit Werken der Gerechtigkeit. Sondern wir sind erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Unser Leben für Gott, ihr Lieben, unser Leben für Gott ist Frucht oder es ist nicht. Es ist Frucht oder es ist nicht. Und darum sind wir froh, dass der Jesus uns genau das gesagt hat, wie diese Frucht in unserem Leben zustande kommt. Dass er gesagt hat, und wir haben es vorhin gehört in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Darum geht's. Das ist das ganze Geheimnis. Und deshalb waren die Philipper so froh, dass Paulus für sie gebetet hat. Und Paulus hat seinerseits um ihre Fürbitte gebeten. Und ihr Lieben, wir wollen füreinander beten. Und das Gute ist, dass wir das auch tun können für die Menschen, die hier nicht vor Ort sind in Hannover, die uns ihre Anliegen mitteilen, die von uns wissen. Ich war gestern bei einer Veranstaltung in Bielefeld und es hat so ermutigt immer wieder, wenn jemand einem begegnet, dessen Gesicht man vielleicht noch nie gesehen hat und sagt, wir beten jeden Tag für sie. Und so lasst uns füreinander beten, lasst uns treu füreinander beten. Und dann wird Jesus diese wunderbaren Ergebnisse auch in unserem Leben schenken und wachsen lassen, dass wir lauter sind, integer, transparent, weil wir wissen, dass Jesus uns mit unseren Rissen liebt, und unsere Risse heilt. Und mit manchen Rissen müssen wir leben, auch wenn uns die Schuld dieser Risse genommen ist. Aber der Herr bringt uns mit diesen Rissen in der Kraft seiner Vergebung in den Himmel und dann werden einmal auch diese letzten Risse endgültig geheilt sein und es wird nichts davon zurückbleiben. Das hat der Herr versprochen. Und dann unanstößig, dass wir einander auf dem Weg mit Jesus helfen, dass wir uns nicht zum Stolpern bringen und erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch unsere Verbindung zu Jesus. Und das Allerschönste steht dann am Schluss, im letzten Abschnitt dieses Verses 11, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Christus muss uns diese Frucht schenken. Und dann wird unser Leben gelebt werden, immer mehr zum Lob Gottes, dass wir etwas sein, wie Paulus im Epheserbrief sagt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Was für ein herrliches Gebet. Und ich möchte dich noch einmal fragen, bist du ein Streber? Jesus will, dass wir echte Streber sind, dass wir immer mehr Streber werden, dass wir das gleich von Herzen mitsingen nach der Predigt. Ich will streben nach dem Leben. Das geht nicht, indem wir die Ärmel hochkrempeln, sondern es geht nur, indem wir die Hände falten. Füreinander und für uns selbst. Und Paulus hat uns hier mit diesem Gebet eine wunderbare Spur gebahnt. Er will sich in diese Spur mit hineinbegeben und in diesen Linien beten. Das Gebet ist wirklich unsere einzige Chance, weil die Frucht nur geschenkt werden kann. Und darum schließe ich mit Lawrence von Arabien, dessen bürgerlicher Name Thomas Edward Lawrence war, ein britischer Offizier, Agent und Militärberater. Während des Ersten Weltkrieges war er beteiligt am Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich. Und dann war der Krieg vorbei. Und nach dem Krieg traf sich Lawrence von Arabien mit seinen arabischen Kollegen und Freunden in Paris. Er wollte ihnen Paris zeigen. Er zeigte ihnen den Louvre, den Arc de Triomphe, Napoleons Grab, die Champs-Élysées. Und an allem, was er ihnen da so stolz zeigte, waren diese Beduinen nur mäßig interessiert, wie es heißt. Was hat sie fasziniert? Was sie fasziniert hat, waren die Wasserhähne in ihrem Hotel. Als Beduinen, die in Zelten lebten, inmitten einer trockenen Gegend, dieses Wasser, das faszinierte sie. Da kam ständig frisches Wasser raus. Sie konnten aufdrehen, zudrehen. Sie hatten jederzeit alles Wasser, was sie brauchten. Und als die Zeit in Paris zu Ende ging, als dann das Packen ging für die Heimreise, da versuchten einige von ihnen, die Wasserhähne abzumontieren und in ihr Reisegepäck zu packen. Und Lawrence kam dazu und sagte, Leute, was soll das? Was wollt ihr damit? Ja, und sie antworteten ganz entgeistert, ja, wenn wir die mitnehmen, dann haben wir doch immer Wasser. Und es kostete viel, viel Takt, ihnen zu erklären, dass dies ein tragischer Irrtum war. Dass das Einpacken der Wasserhähne in ihrer Wüste noch nicht dafür sorgen würde, dass sie auch Wasser hätten. Wir sind die Wasserhähne. Wir sind die Wasserhähne. Und es wäre ein tragischer Irrtum zu erwarten, dass wir Wasser produzieren könnten. Auch die schönsten goldenen Wasserhähne bleiben trocken und leer. Wir brauchen den Anschluss an die Hauptleitung, den Anschluss an die Quelle lebendigen Wassers. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und deswegen singen wir jetzt erleichtert, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr es fehle, fühlt die Seele, aber du hast Kraft. Weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Dort wird's tönen bei dem Krönen. Gott ist's, der es schafft. Aber er schafft es auch wirklich. Amen. Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du so allmächtig bist. Und dass unsere hilflosen Wasserhähne, die nichts bewirken könnten, durch die nichts hindurchfließen würde, von dir gefüllt werden, dass du unsere Quelle bist. Dass du der Weinstock bist, an dich wie die Reben sein dürfen, Herr. Und so wollen wir füreinander beten, wie der Paulus für die Philipper gebetet hat. Bitte schenke uns diese wachsende Erkenntnis. Schenke uns das leidenschaftliche Suchen nach dem Besten, damit wir dir dienen können in Lauterkeit und gute Frucht bringen zu deiner Ehre. Dir wollen wir alles ausliefern, Herr. Und dich loben und anbeten mit unserem ganzen Leben. Amen.